Stellen Sie sich vor, Sie haben alles erreicht. Sie sind ein international gefragter Psychiater, Ehrenmitglied des Weltpsychiatrieverbandes, ein feinsinniger Kunsthistoriker und erfolgreicher Autor. Doch als Ihre Eltern innerhalb weniger Tage sterben, spüren Sie keine tiefe Trauer, sondern eine überwältigende, fast schwindelerregende Erleichterung. Sie fühlen sich endlich frei. So erging es meinem heutigen Podcast-Gast, Dr. Hans-Otto Thomashoff. Und mehr noch, er sagt, ich bin Psychiater und ich bin ein Kind toxischer Eltern. Doch der Reihe nach. Was, wenn ein Teil von Ihnen gar nicht Ihnen gehört? Was, wenn Sie merken, dass Sie oft nicht frei sind, einfach so zu sein, wie Sie sind? Dass Sie bei Ihren Eltern oder auch bei anderen Gelegenheiten gehemmt sind oder in Muster verfallen? Muster, die Sie eigentlich gar nicht haben wollen. Sondern dies etwas ist, das Sie einmal gelernt haben, um eben in Ihrer Familie zurechtzukommen. Wir übernehmen von unseren Eltern nicht nur die Augenfarbe, Gesten oder bestimmte Redewendungen. Wir übernehmen auch Rollen. Wir lernen, wann wir besser still sind, wann wir funktionieren müssen, wessen Gefühle wichtiger sind als unsere eigenen. Und manchmal lernen wir sogar, uns selbst nicht mehr zu vertrauen. Das Schwierige daran, als Kind halten wir all das nicht für eine Strategie. Wir halten das für die Welt. Und dann werden wir erwachsen und nehmen diese Welt einfach mit. Dr. Hans-Otto Thomashoff sagt, du bist nicht deine Eltern. Er ist Psychiater, Psychoanalytiker und langjährig praktizierender Therapeut. In seinem neuen Buch, das den Titel trägt »Du bist nicht deine Eltern, wie wir toxische Familien überwinden« und das beim Ariston Verlag erschien, macht er etwas, das auch für einen erfahrenen Psychotherapeuten ungewöhnlich ist. Er blickt nicht nur professionell auf toxische Familien, sondern auf die eigene. Er erzählt von emotionaler Abhängigkeit, Schuldgefühlen, Machtspielen und von dem schwierigen Moment, in dem man erkennt, die Liebe, auf die man vielleicht ein Leben lang gewartet hat, wird möglicherweise nie kommen. Aber genau darin kann, so Thomashoff, eine ungeheure Freiheit liegen. Im Podcast sprechen wir darüber, woran wir toxische Familiendynamiken erkennen. Warum unser Körper manchmal früher Alarm schlägt als unser Verstand. Warum Vergeben nicht immer der Weg zur Heilung ist und wie man herausfinden kann, wer man selbst ist, wenn man ein Leben lang gelernt hat, jemand anderes zu sein. Und vielleicht geht es am Ende um eine der schwierigsten und zugleich befreiendsten Fragen überhaupt. Wie viel von dem Mensch, der ich heute bin, habe ich selbst gewählt? Und wie viel davon steckt mir noch in den Knochen, weil ich mich unterwerfen musste, um geliebt zu werden? Thomashoff schreibt in seinem Buch den, so finde ich, wichtigen Satz, zwei Dinge braucht der Mensch, um psychisch gesund heranzuwachsen. Erstens, eine sichere Bindung. Und zweitens, Vorbilder, die authentisch vorleben, wie das Leben geht. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Guten Abend, Herr Dr. Thomashoff.
Einen schönen guten Abend aus Wien.
Ich habe mich sehr auf Sie gefreut und auch auf das Thema, auch wenn es vielleicht ein Thema ist, das nicht so freudig und freudvoll ist. Dennoch ist es ein Thema, was mich sehr interessiert hat. Deswegen vielen herzlichen Dank, dass ich Ihr Buch schon lesen durfte. Und ich danke auch für Ihre Zeit, die Sie sich jetzt nehmen fürs Gespräch.
Ebenfalls gern.
Und wenn Sie jetzt keine erste Frage an mich hätten, Herr Dr. Thomashoff, dann gehe ich gleich mit meiner ersten Frage in medias res. Also Sie wollen.
Fangen Sie an. Nein, ich bin ganz Ohr und versuche dann, die passenden Antworten zu finden.
Wunderbar. Herr Dr. Thomashoff, ich will ich sein. Oder wie will ich sein? Damit meine ich, was ist, wenn ich irgendwann mal erkenne, dass ich gar nicht ich bin, sondern die Muster meiner Kindheit mich so getriggert haben, dass ich immer noch jemand anders eigentlich bin?
Das ist ja was man merkt an konkreten Situationen. Und da möchte ich Ihnen ein Beispiel geben. Ich habe ja nun begonnen als Schriftsteller mit Romanen und habe dann als junger Schriftsteller Lesungen gehalten von diesen Romanen. Und da war es dann so, dass ich immer geschaut habe, wie denn das Publikum reagiert, wie es den anderen damit geht, dass ich lese, was die Folge hatte, dass ich total rausgerissen war. Das heißt, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren und war durcheinander. Und dann war ein Abend, wo ich ins Publikum schaute und ein Freund von mir schlief. Da habe ich gedacht, meine Güte, lese ich so langweilig, was mache ich denn da? Und es war wirklich schwer, die Konzentration aufrecht zu erhalten. Hinterher habe ich ihn dann gefragt, was denn los war, dass er da eingeschlafen ist. Und da hat er mir gesagt, dass er den Abend davor ziemlich durchzecht hatte und fertig war. Da wurde mir deutlich, das hatte gar nicht mit mir zu tun. Und das war so die Frage, warum bin ich eigentlich so beschäftigt, damit dauernd ins Publikum zu schauen, anstatt in Ruhe zu lesen. Und dann habe ich erkannt, dass ich eigentlich da in alten Mustern verstrickt war, nämlich immer zu schauen, ob das für den anderen passt, was ich mache, und musste eine Lösung finden. Und die war dann im Übergang, dass ich mir gesagt habe, ich lese jetzt so, als wäre niemand da. Und das ging dann gut. Mhm. Und über diese Erfahrung, dass ich gelesen habe, als wäre niemand da, konnte ich dann langsam beginnen, Kontakt zum Publikum aufzunehmen, insbesondere bei den Vorträgen zu den Sachbüchern dann. Wo ich ja immer hinterher auch Fragen bekomme und dann Fragen beantworten muss. Da war ich lange so, dass ich dachte, oh Gott, jetzt kommen Fragen. Vielleicht weiß ich was nicht, werde entlarvt, dass ich vielleicht gar nicht so viel an Kenntnissen da habe, was ja auch immer die wissen wollen. Und dann habe ich aber begonnen, mich damit auseinanderzusetzen auch. Und dann kamen die Fragen und inzwischen ist es so, dass ich das mag. Das ist ein schöner Austausch, Frage und Antwort zu sein. Und wenn es dann mal so ist, dass ich was wirklich nicht weiß, dann ist das halt so. Mhm. Also das war so ein an der konkreten Erfahrung erlebter Prozess der inneren Befreiung. Und das ist ja, was ich in dem ganzen Buch versuche zu schildern. Es gibt in der Kindheit, wenn man Pech hat, Muster, denen man ausgesetzt ist, die einem nicht gut tun. Und die wiederholt man unbewusst sein ganzes Leben durch. Aber die kann man erkennen und man kann sich davon befreien. Und diese ganz konkreten Wege der Befreiung, die habe ich versucht aufzuzeigen an der eigenen Erfahrung. Ich habe also ein bisschen das gemacht, was schon Freud vor über 100 Jahren gemacht hat, nämlich aus dem eigenen Erleben Grundlagen der Psyche abzuleiten. Und das habe ich für Kinder aus toxischen Familien, die als Erwachsene merken, sie sind immer wieder in verschiedenen Situationen gehemmt, versucht herauszuarbeiten, um daraus ganz konkret den Weg hinaus zu beschreiben.
Mhm. Deswegen haben Sie Ihr Buch wahrscheinlich auch genannt, Du bist nicht deine Eltern.
Korrekt? Ganz recht, ja, ganz recht.
Und dieser Satz, du bist nicht deine Eltern, der suggeriert mir so ein bisschen, dass es manchen Menschen bestimmt schwierig fällt, dass anzuerkennen oder auch überhaupt erstmal zu sehen. Und im Buch sind Sie da weitergegangen und haben noch gesagt, dass Menschen, die vor allem aus schwierigen Familien kommen, Sie nennen es also sogar toxisch, also giftig, ja, dass die besonders schwer daran tun, das ins praktische Leben zu übertragen. Diesen Satz, du bist nicht deine Eltern. Warum ist das so?
Naja, das Problem ist zweierlei. Schon für jedes Kind unter ganz normalen Bedingungen ist das, was ihm vorgelebt wird, die Normalität. Denn daran lernt es, wie die Welt ist. Also am gelebten Vorbild der Eltern erlebt das Kind, das sind die Regeln, die in der Welt gelten. In toxischen Familien wird eine verzerrte Weltsicht vorgelebt. Mhm. Auch das lernt das Kind und ist die Normalität für das Kind. Nur erfährt es draußen, dass teilweise andere Regeln gelten und das verwirrt. Jetzt hat aber die toxische Familie den Anspruch, nach außen hin besonders normal zu sein. Und dieses führt zu einem Konflikt, weil einerseits erlebe ich, was da passiert, ist gar nicht so normal. Andererseits muss ich nach außen in Normalität suggerieren. Und dann habe ich noch die Muster, die ich früher erlebt habe, als Normalität in meine Psyche eingebrannt.
Mhm.
Und das schafft sehr viel Druck durcheinander und macht es oft schwer, im realen Leben sich frei zu entfalten.
Jetzt glaube ich, dass wir Menschen ja alle so ein bisschen unsere Mäcklein haben. Manche haben Macken, ja, bei manchen ist es mehr, bei manchen ist es weniger. Und viele sagen, ich komme aus einer normalen Familie raus, weil da weiß man zwar, Onkel Theobald ist vielleicht ein bisschen geizig, Tante Erna ist vielleicht ein bisschen esoterisch. Aber
das sind Charaktereigenschaften, die haben alle, die dürfen auch sein.
Ja, aber woran erkennt man, dass man aus einer toxischen Familie kommt, die halt nicht mehr normal ist?
Zum einen an sich selbst. Wenn ich merke, dass ich in meinem Lebensweg mich selbst hemme, dann ist das ein ganz wichtiges Kennzeichnen. Und dann habe ich sozusagen ein bisschen als konkretes Material jetzt in meinem Buch 7 Kriterien herausgearbeitet, an denen ich objektiv erkennen kann, da läuft etwas in den Familien als Muster, was einem Kind nicht gut tut und was nicht normal ist.
Mhm.
Diese 7 Kriterien sind die folgenden. An erster Stelle Rollentausch. Die Eltern benutzen ihre Kinder für emotionales Auffangen. Also die Kinder werden benutzt, dass sie die Gefühle der Eltern tragen sollen. Das soll ja in der normalen Kindheit umgekehrt sein. Da sollen die Kinder ihre Gefühle haben und lernen, mit den Gefühlen umzugehen. In toxischen Familien werden die Kinder zu Pseudo-Erwachsenen, die sich um die Eltern zu kümmern haben. Zweites Kriterium, narzisstische Manipulation. Die Eltern benutzen die Kinder, damit sie selbst gut dastehen, damit sie selbst sich wichtig fühlen können und damit sie teilweise auch in der Konkurrenz zu den Kindern immer die Besseren sind. Da hatte ich ein schönes Beispiel. Mein Vater hat mir immer eingeredet, dass jemand, der gut im Studium ist, im Beruf ein Versager wird, weil er ein Theoretiker ist und praktisch nichts kann.
Mhm.
Das war damals, da ging ich zur Schule, war Schulbester, erst Klassenbester, dann Schulbester. Das war für mich eine schwere Bürde, die ich herumtrieb. Jetzt bin ich ins Studium gegangen, wurde da auch noch Bester. Und ich bin also rumgelaufen mit dem inneren Bild, als Praktiker werde ich es schwer haben.
Mhm.
Das war natürlich völliger Blödsinn. Also ich habe dann in meiner Arbeit ja erlebt, in der Arbeit mit meinen Patienten, dass denen das gut hat, dass ich was bewirken konnte. Das war Teil dieser narzisstischen Manipulation, weil er selbst im Studium nicht so gut war und sich damit gebrüstet hat, was für ein toller Praktiker er denn sei. Drittes Kriterium, Willkür. Heute gilt die Regel, morgen jene, ganz von den Launen der Eltern abhängig.
Mhm.
Ich als Kind kann mich gar nicht darauf verlassen. Das gilt, Punkt, fertig. Sondern ich muss immer lauern, wie ist denn heute die Stimmung, was ist denn heute passt. Viertes Kriterium, das habe ich vorhin schon erwähnt, Schein und Sein. Nach außen hin sind wir die wunderbare großbürgerliche Familie, die alles so lebt, wie es sich gehört. Und hinter verschlossenen Türen, da geht's zu. Fünftes Kriterium, Alkohol und Drogen. Bei meinen Eltern waren es weniger die Drogen als der Alkohol, der reichlich floss und auch im Laufe der vielen Jahre dann zu Charakteränderungen noch geführt hat. Aber das ist für ein Kind ja auch schwierig, wenn Eltern im Vollrausch vor ihnen sitzen, nicht mehr zurechnungsfähig sind. Was macht das mit einem Kind? Das ist keine normale Kindheit. Sechstes Kriterium, Missbrauch und Misshandlung, sowohl physisch als auch psychisch. Dieses psychisch benutzt werden, dieses immer nicht frei, einfach sein Leben leben dürfen. Ganz zentral bei toxischen Familien. Und dann das 7. Kriterium, das mir während des Schreibens des Buches eigentlich erst so richtig klar geworden ist und das für mich so das Kardinalsymptom ist, das entscheidende Kriterium, an dem ich erkenne, ist das, was ich erlebt habe, ein Auf oder Ab in irgendwelchen Charaktereigenschaften, in, wie Sie sagen, der kleinen Macke hier oder dort. Oder ist das was Ernstzunehmendes, etwas, das mich wirklich gehemmt und behindert hat? Und das ist die Gegenübertragung. Gegenübertragung ist das Gefühl, das ich im Zusammensein mit jemand anderem habe. Und da sollte eine Kindheit ja eigentlich ein Elternhaus bieten, wo ich mich wohlfühle. Wo ich mich aufgehoben fühle, wo ich mich freue, meine Eltern zu sehen. Wo ich Geborgenheit spüre. Wenn ich stattdessen aber sich mir alles zusammenkrampft, mich unter Druck fühle, ich in Stress gerate, ich mich unfrei fühle, ich eben nicht sein darf, wie ich will, dann signalisiert mir die Gegenübertragung, das ist keine normale Kindheit.
Mhm. Also wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, macht mich das traurig, wenn ich merke, dass Menschen so etwas erleben mussten.
Ja, und das ist leider. Und das habe ich ja in meiner Arbeit erfahren, sehr häufig. Und deswegen war es mir so wichtig, aus dem, sozusagen, wenn Sie so wollen, eigenen Versteck, aus dem eigenen Geschichte doch irgendwo immer versteckt halten, auszubrechen, damit ich anderen deutlich machen kann, hört zu, es geht vielen so. Mhm. Idealerweise, das war so eine Überlegung, die ich hatte, nicht, wäre es so, sowas wie dieses MeToo aufzubauen. Ja, das wäre eigentlich toll, dass die Menschen nach außen treten und sagen, hört zu, ich habe das auch erlebt, aber ich habe mich davon befreit. Das ist ja das, was ich mit dem Buch mache. Ich habe das erlebt, aber ich kann ja doch durchaus glaubhaft belegen, dass ich mir ein Leben aufgebaut habe, in dem ich Spaß habe, in dem ich was bewirke und das ich für mich als gelungen erlebe. Und das Problem war nur, die Idee, die ich hatte, war MeToo Talks und dann wurde mir gesagt vom Verlag, das ist schon in Verwendung für Leute, die sich gegen MeToo wenden. Also das wäre ein völliges Chaos geworden. Mhm. Dennoch, wenn es gelänge, dass andere Menschen auch nach außen treten und sagen, stimmt, das war damals ziemlich schwierig, um es sehr vornehm zu formulieren. Aber ich habe meinen Weg gefunden. Und wie ich das gefunden habe, das kann ich darlegen und damit anderen Vorbild sein, anderen helfen und sagen, wie komme ich dazu, mich für etwas zu schämen, was mir angetan wurde?
Ja, stimmt. Sie sind ja auch Psychiater und Psychotherapeut, was bei mir die Frage so formt im Hirn. Sie sprechen sehr viel in dem Buch über Ihre eigenen Erfahrungen, fast vorwiegend, würde ich jetzt so sagen. Was hat Sie denn
im ersten Teil vor allem, ja. Also später habe ich dann ja versucht, das immer auch in das Allgemeine zu überführen, damit es brauchbar wird.
Ja. Ja? Was hat Sie denn mehr Überwindung gekostet, als Therapeut zu schreiben oder als Sohn?
Selbstverständlich als Sohn, als Therapeut. Ich habe ja schon andere Bücher geschrieben. Ist es mir meine Freude, das, was ich aus meiner Praxis erlebe und dann zu doch einem theoretischen Gesamtentwurf entwickle, nach außen zu bringen und damit mehr Leuten die Möglichkeit zu geben, das, was ich an Erfahrung habe, für sich anzuwenden, als ich das in meiner Praxis kann. Als Sohn aus einem toxischen Elternhaus nach außen zu treten, hat immer die Angst dabei, wie wird die Reaktion sein? Denn das kenne ich ja von früher. Wenn ich früher versucht habe, etwas nach außen zu tragen, war sehr viel Ablehnung da. Das wollen wir nicht hören. Das interessiert uns nicht. Wie kommst du dazu? Und als Kind schäme ich mich ja für diese Eltern. Das heißt, ich habe das Paradoxon, dass für das, was mir angetan wird, ich ja noch Sanktionen bekomme. Das war mir wichtig, das zu durchbrechen. Aber genau dazu möchte ich die Leser ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Durchbrechen Sie das. Steigen Sie aus der Unterwerfung unter eine Lüge, unter die Sie quasi gezwungen wurden lange Jahre.
Sie schreiben ja gleich zu Anfang des Buches so eine Art Befreiung, dass Sie, Ihre Eltern sind, glaube ich, 6 Tage hintereinander.
Genau, erst meine Mutter, 6 Tage später mein Vater.
Ja, und Sie schreiben im Buch, dass das für Sie eine Erleichterung war. Also, dass Sie sogar am Grab Ihrer Eltern standen und dass es für Sie ein Neubeginn war.
Also, das ist ja das Spannende gewesen, was sozusagen der erste Schritt zum Buch war, dass ich gemerkt habe, da sterben meine beiden Eltern innerhalb weniger Tage. Jetzt bin ich quasi vollweise. Das ist irgendwie eine Situation, die total traurig ist. Und dann spüre ich als Gefühl, eine große Erleichterung. Da habe ich natürlich begonnen, mir Fragen zu stellen. Nicht? Wie kommt denn das? Und die Frage, ist das erlaubt, kann ich sehr klar beantworten. Natürlich ist das erlaubt, denn Gefühle kann man gar nicht verbieten. Das ist ja etwas, was schon in meinen Büchern zur Kindererziehung mir so wichtig war, verständlich zu machen. Gefühle entstehen im Gehirn, im limbischen System, in Bruchteilen von Sekunden. Der Verstand kann dann von oben versuchen, das Gefühl zu steuern. Also die Handlungen, die aus dem Gefühlsimpuls entstehen, zu bremsen, falls das nötig ist. Aber das Gefühl selbst kann ich gar nicht verbieten, das ist viel zu schnell da. Deswegen muss ich auch Kinder verstehen. Ich kann Kindern ihr Gefühl nicht verbieten. Du darfst nicht wütend sein, geht nicht. Komplett unmöglich. Du musst lernen, mit deiner Wut umzugehen. Und diese Ehrlichkeit sich selbst gegenüber ist ja zentral für eine gesunde Psyche. Die habe ich mir nun im Laufe meiner vielen Lebensjahre erarbeitet. Und deswegen war auch die Erleichterung, die ich spürte, als meine Eltern starben, etwas, was ich angenommen habe. Also, was kein Grund war für Scham, sondern Grund war für Erkenntnis. Mit der Frage, warum ist das so? Und die habe ich mir gestellt und die habe ich im Buch beantwortet.
Mhm. Dann war das praktisch so der erste Steinwurf zum Buch, kann man das so sagen?
Absolut, natürlich. Mhm. Ja. Das war so diese Überraschung. Was macht das mit mir?
Mhm.
Und dann die Erkenntnis, das ist etwas, was ich mit anderen teilen möchte, damit sie genauso frei werden von dem, was sie von früher herumtragen.
Mhm. Aber als Ihre Eltern noch gelebt haben, Herr Dr. Thomashoff, gab es da irgendwann den Moment, in dem Sie erkannt haben, ich werde von meinen Eltern nie die Liebe bekommen, die ich mir eigentlich erwünsche oder die ich vielleicht sogar auch erwarte? Gab es diesen Moment?
Das war kein Moment, das war wie eine Psychotherapie, nicht der eine Aha-Moment, sondern es war eine schleichende Erkenntnis. Das war ein langsam Verstehen. Und zwar war die entscheidende Erkenntnis die, entweder ich lebe mein Leben, gestalte mir meine Beziehung so, wie ich das möchte, setze mir die Lebensziele, die ich möchte, oder ich gebe mich selbst auf. Insbesondere meine Mutter war da sehr deutlich drin, die hatte eigentlich die Fantasie, dass ich als Arzt bei ihr in Düsseldorf sitzen sollte und sie, wenn sie alt wird, versorge. Und sie hat reagiert auf jeden Schritt in Unabhängigkeit mit sehr viel Ablehnung, Liebesentzug bis hin zu offenen Vorwürfen. Und insbesondere hat sie einen sehr starken Neid entwickelt. Immer wenn ich irgendwo hingereist bin, wurde sie sofort eisig am Telefon und es war sehr unschön. Also habe ich mir angewöhnt, dass ich gar nicht mehr von meinen Reisen erzählt habe, aber bin trotzdem gereist. Und das war eben dieser Prozess in die Erkenntnis, entweder ich lebe mein Leben oder ich kann mich aufgeben.
Mhm.
Und ich habe gewählt, mein Leben zu leben.
Mhm. Also tatsächlich ein Prozess, kein
Absolut,
Moment.
Ja.
Mhm.
Wie eine Therapie. Ich habe natürlich auch eine Selbstanalyse hinter mir als Ausbildung zum Analytiker. Aber das arbeitet ja in einem weiter.
Mhm.
Und dieses Weiterarbeiten hat dann irgendwann das entstehen lassen.
Wir haben jetzt vorher im Gespräch schon diese 7 Merkmale der toxischen Familie erwähnt. Welches von diesen 7 Merkmalen ist für Sie denn das Entscheidendste? Oder sagen Sie, sind alle gleich? Kann ja auch sein.
Das ist ja, was ich vorhin schon versucht habe zu formulieren. Die Gegenübertragung. Ja, das Gefühl, das in mir entsteht, wenn ich an meine Eltern denke oder wenn ich mit ihnen in Kontakt bin. Ist das wie bei anderen guten Beziehungen, bei Freunden, bei Menschen, die ich liebe, dass ich sage, ja, da fühle ich mich wohl, da freue ich mich, die zu sehen, herrlich. Mit denen Zeit zu verbringen, danach bin ich erfüllt. Oder ist es so, dass ich diesen Druck habe, in Stress kommen, Kloß im Hals, wenn ich die besuche, denke, boah, das ist aber, das zehrt mich aus, die saugen an mir. Also all das, was ich aus Beziehungen kenne, die mir nicht gut tun.
Mhm.
Welches ist mein Gefühl, das entsteht? Welches ist das Gefühl, das die anderen in mir auslösen? Das ist für mich das ganz entscheidende Kriterium.
Bei diesen 7 Merkmalen ist es von Mensch zu Mensch auch unterschiedlich, Herr Dr. Thomashoff, dass vielleicht manche das eine Merkmal als wichtiger empfinden als das andere? Kann das auch sein?
Naja, jeder, der diese Situation erlebt hat, wird natürlich gewisse Dinge besonders intensiv erlebt haben. Aber am Ende des Tages ist die Gegenübertragung, also das Gefühl, das entsteht, ist ja weniger ein beschriebenes Verhalten. Nicht Rollentausch ist ein Verhalten, Schein und Sein ist ein Verhalten, Willkür ist ein Verhalten. Die Gegenübertragung ist ein bisschen etwas Besonderes, weil sie das Gefühl ist, das in mir entsteht, aus diesen Verhaltensmustern heraus. Und sie ist, glaube ich, wirklich das Entscheidende, auch die Anleitung, wie ich damit umgehen sollte, wenn ich so ein Elternhaus habe. Die Anleitung, halte ich das überhaupt aus?
Mhm.
Kann ich einen Weg finden, den Kontakt zu den Eltern zu halten? Das habe ich gemacht, weil ich einen Weg gefunden habe, innerlich mich so doch zu begrenzen und zu wissen, ich lebe mein Leben und unterwerfe mich nicht. Oder aber ist das so unerträglich, werde ich so massiv unter Druck gesetzt, werde ich so massiv von alten Gefühlen getriggert, dass ich mich überhaupt nicht wehren kann. Dann kann es durchaus sein, habe ich ja bei Patienten immer wieder die Frage, unter Umständen auch zeitweilig oder womöglich auf Dauer den Kontakt abzubrechen, weil es einfach nur vergiftet, den eigenen Lebensentwurf vergiftet.
Gut, den Kontakt abbrechen, Herr Dr. Thomashoff, kann ich aber erst, wenn ich in ein gewisses Alter gekommen bin als Mensch.
Selbstverständlich, das ist ja das Perfide, dass ich als Kind dem Ganzen ausgeliefert bin.
Genau, und deswegen würde ich gerne nochmal auf diesen Rollentausch zurückkommen, den Sie gerade angesprochen haben, und zwar jetzt nochmal in den Blick auf ein Kind, vielleicht auf den kleinen Hans Otto, wo sie vielleicht noch kleiner waren, also in der Schule und so. Sie waren jetzt der Primus in der Schule. Gut, das ist auch eine besondere Stellung, die man dann annimmt. Aber sie waren in der Familie, so habe ich es in ihrem Buch rausgelesen, ein Junge, der Verantwortung übernehmen musste für die Eltern, wenn der Vater alkoholisiert war, wenn die Mutter schon ins Bett gegangen war und so Sachen. Sie haben ihren Vater dann ins Bett gebracht. Was passiert mit dem Kind, wenn es solche Emotionen auch tragen muss, solche Entscheidungen tragen muss? Was passiert mit so einem kleinen Menschen?
Einerseits habe ich natürlich Fertigkeiten für mein Leben bekommen. Andererseits, und das ist das Entscheidende, musste ich meine eigenen Bedürfnisse unterdrücken. Ich musste funktionieren. Ich musste also ein Lebensmodell als Kind schon entwickeln, das gar nicht mein eigenes war. Ja, ich habe viel gelernt, aber ich war auch unfrei. Und das wurde ja von meinen Eltern perfektioniert bis hin zum eigene Wünsche unterdrücken, wo es für uns Kinder dann normal war, dass wir am Wochenende sagen mussten, wir wollen mit den Eltern in die Kneipe gehen, weil die Speckpfannkuchen da so toll waren. Also wollten wir gar nicht. Den Eltern dabei zuzuschauen, wie sie sich wichtig gemacht haben und angesoffen haben, war noch nichts für ein Kind. Ja, war nicht toll. Aber zugleich musste ich ja dann auch meine Mutter auffangen, wenn mein Vater gewalttätig wurde. Also auch das waren Bereiche, wo ich immer wieder in eine Rolle eines Erwachsenen geriet. Ist natürlich naheliegend, dass ich im Beruf dann Psychiater und Psychotherapeut wurde. Das habe ich von Kleinkind auf gelernt. Und es war auch ein Prozess für mich, diesen Anteil meiner Berufsfindung zu integrieren und zu sagen, ich habe den Beruf jetzt nicht nur gemacht, weil ich das früh gelernt habe und mache weiter, was ich immer schon musste und das ist ja furchtbar, sondern ich habe auch aus der Selbsterfahrung heraus und aus den Rückmeldungen mit Menschen, denn die haben sich ja in der Zusammenarbeit mit mir geändert. Meine Eltern haben sich nie geändert, die wurden immer schlimmer. Und das zu erfahren, dass sich was bewegen lässt im Miteinander, das ist was sehr Erfüllendes in dem Beruf. Und zudem habe ich darauf geachtet, auch meine anderen Interessen nicht zu kurz kommen zu lassen. Das Schreiben von Büchern, die Naturfotografie, das Reisen. Ich habe mir selbst Ziele gesetzt, bei denen es darum ging, für mich erfahrbar zu machen, dass ich in der begrenzten Lebenszeit, die ich habe, die Welt sehe, diese wunderschöne Welt. Das ist zweierlei. Zum einen wollte ich 100 Länder sehen, das habe ich gemacht. Und zum anderen wollte ich ein Drittel aller Vogelarten sehen. Das klingt völlig kapriziös. Aber war für mich das Symbol dafür, dass ich die Natur auf der Welt insgesamt erlebt und gesehen habe. Das ist was sehr Schönes.
Man könnte vielleicht jetzt auch interpretieren, Vogel deswegen, weil es die Vogelperspektive ist und sie auf etwas draufschauen können.
Sondern der Vogel, weil er so frei ist. Der konnte weg.
Auch schön, ja.
Ich als Kind konnte nicht weg. Und für mich war zu erleben, die ziehen dann nach Süden, ganz weit weg, in ferne Regionen. Das war toll. Und das hat mich immer fasziniert.
Ja, das glaube ich, das kann ich nachvollziehen. Herr Dr. Thomashoff, Sie haben im Buch auch ein Beispiel, Sie nennen das die Restaurantfalle, oder war ich das jetzt? Auf jeden Fall, Sie haben einen Italienurlaub.
Das beschreibt es schön.
Ja, genau. Sie haben einen Italienurlaub beschrieben, wo es um eine Selbstbedienungsrestaurant ging, wo Ihr Vater Ihnen die Frage gestellt hat, ja oder nein. Oder es ging auch um eine Speisekarte, wo willst du das eine essen oder das andere essen, wo Sie dann so schön beschreiben im Buch, egal wie Sie sich entschieden haben, Sie Kinder, weil Sie hatten ja auch noch, glaube ich, zwei Geschwister, Sie haben eigentlich immer das Falsche sich rausgepickt, weil Ihr Vater immer oder Ihre Mutter immer vice versa dann das andere, was Sie nicht gewählt haben.
Naja, es wurde immer das, was als Entscheidung vorgegeben wurde, zur Falle dafür, dass man irgendetwas überführt wurde. Also bei dem Selbstbedienungsrestaurant war es so, dass mein Vater davor stand und sehr nachvollziehbar deutlich machte, also das ist ja unter seiner Würde, da will er nicht rein, das ist ja furchtbar. Dann die Frage an mich richtete, willst du da essen? Und ich sein Gefühl aufrieb und sagte, nein, das ist ja, also ist ja nicht schön. Was von ihm dann benutzt wurde, um zu sagen, du bist ja unverschämt, wie kommst du dazu? Bist du dir zu fein, dein eigenes Essen zu tragen? Jetzt gehen wir da hinein. Das gleiche im Restaurant, wo dann die Speisekarte serviert wurde und quasi nahegelegt wurde, willst du, ja, was weiß ich, das Filet, den Hummer, was auch immer da in diesem Restaurant nun war. Mit dem Ergebnis, wenn man sich wirklich was davon wählte, war man unverschämt. Denn selbstverständlich war es Aufgabe, ein bescheidenes Gericht zu wählen, damit man nicht unverschämt drüber kam. Also es wurden immer Situationen geschaffen, wo einem suggeriert wurde, sag das, und genau das wurde einem dann angekreidet.
Wie sind Sie damit für sich umgegangen als junger Mensch?
Na, ich habe das irgendwann durchschaut und dann schon von vornherein entweder gar nichts mehr gesagt oder mir das bescheidenste Gericht genommen. Da bin ich einmal ganz schön in eine Falle gegangen. Und zwar war ich mit meiner Großmutter in Frankreich unterwegs und hatte also in der Schule begonnen, Französisch zu lernen. Das war noch sehr rudimentär, war aber gewohnt, das preiswerteste Gericht im Restaurant zu nehmen. Und so waren wir also in einem Restaurant und ich habe auf der Karte geschaut und da gab es Pied du Porc. Ich dachte damals, Pièce du Porc, ein Stück vom Schwein, ein Stück Schweinefleisch, fein kann ich mit leben, herrlich, freue ich mich drauf, nehme ich. Dann war das aber ein Schweinefuß und ich bekam so einen galertigen, glibbrigen, knöchernen Schweinefuß vorgesetzt, noch mit den Zehen da dran. Und das war natürlich ekelhaft. Mhm. Also da bin ich sozusagen in die Falle dessen, was ich eben gelernt hatte, reingegangen und blieb dann eher hungrig nach diesem Essen.
Gut, oh lala, keine schöne Geschichte. Ich hatte jetzt schon gedacht, Sie kommen vielleicht mit Schnecken oder Froschschenkel oder sowas.
Nein, es war ein Schweinefuß.
Schweinefuß ist ähnlich schlimm, finde ich. Herr Dr. Thomas Hoff, wenn wir toxische Familien oder Menschen aus toxischen Familien betrachten, also geht es mir zumindest, nachdem ich Ihr Buch gelesen habe, warum ist es so, dass diese Menschen häufig so gut funktionieren, gut setze ich es mal in Anführungszeichen, und nicht merken, dass sie innerlich eigentlich schon total erschöpft sind?
Das ist eine sehr wichtige und gute Frage. Und die Antwort ist recht einfach. Weil sie gelernt haben, von klein auf zu funktionieren. Mhm. Und weil sie gelernt haben, dass es verboten war, auf eigene Bedürfnisse zu achten. Das heißt, ich muss die Leistung erbringen, also für die Eltern da sein, das erfüllen, was die wollen. Ich musste auf meine Geschwister aufpassen, ich musste die Windeln wechseln, was auch immer. Ein ganzes Spektrum, was mich sehr gut dazu in die Lage versetzt hat, eigenständig zu leben. Mhm. Also ich habe heutzutage teilweise Patienten, die kommen können, gerade eine Tiefkühlpizza in den Ofen schieben, mehr nicht. Ich koche gern, also diese ganzen Freiheiten, die man hat, wenn man eigenständig leben kann, die habe ich früh gelernt, das ist gut. Aber meine eigenen Bedürfnisse zu beachten, Grenzen zu ziehen. Ich habe teilweise gearbeitet in der Psychiatrie als junger Arzt, über 100 Stunden die Woche, Nachtdienste durch, alles Mögliche. Und immer noch weiter, noch weiter, noch weiter. Weil darauf zu hören, was mir gut ist, was für mich gut ist, das war quasi sekundär. Wenn mein Vater nachts die Türen geknallt hat, meine Mutter heulend da saß, musste ich funktionieren, sie trösten, da sein. Mhm. Das habe ich früh gelernt. Wie es mir dabei ging, die Frage kam überhaupt nicht auf. Ja, und das hat dann dazu geführt, zu dem, was ich eingangs von meiner Erfahrung bei einer Lesung beschrieben habe. Immer schauen, wie geht's den anderen? Mhm. Und wie geht's mir, war dann nicht groß gefragt.
Aber geht man da nicht ständig an seine Grenzen?
Bin ich gegangen. Ich habe dann auch einen Warnschuss bekommen. Ich habe, als ich so 40 wurde, eine Influenza bekommen, trotzdem weitergearbeitet und habe dann eine Herzbeutelentzündung bekommen. Mhm. Also da konnte ich noch 10 Meter weit gehen, aber die Herzschmerzen so stark, dass ich stoppen musste. Bin ich dann mit dem Taxi zur Praxis gefahren. Also, aber nur so, um deutlich zu machen, ja, dieses selbstverständliche, darauf zu achten, wie geht's mir und was tut mir gut und das auch weiterzugeben. Das hat gebraucht, sich zu entwickeln. Das war nicht selbstverständlich.
Mhm. Mhm. Sie schauen in Ihrem Buch auch sehr stark auf die Generation vor Ihren Eltern.
Sehr wichtig, ja.
Also ich glaube, man spricht da auch von Epigenetik. Wie viel ist denn von dem, was wir an unsere Kinder jetzt weitergeben, gar nicht von uns, sondern von unseren Vorfahren?
Na, Epigenetik ist es eher das Verhalten, das wir dort erleben und worauf wir reagieren. Mhm. Und da ist das Übliche, dass Kinder ihre Eltern als Vorbild nehmen und dann das Gefühl in ihnen signalisiert, das passt oder das passt nicht. Wenn es passt, wird es nachgemacht. Wenn es nicht passt, wird versucht, das Gegenteil zu machen, was, wenn es traumatisch ist, wieder schwer sein kann, weil Trigger das Trauma hervorholen können. Also es ist eine sehr komplexe Gesamtsituation. Mir selbst war es wichtig, zu verstehen, warum waren meine Eltern denn so egozentrisch? Warum haben die sich nur mit sich selbst beschäftigt? Warum haben die einen Lebensentwurf entwickelt, wo sie irgendwann so weit waren, dass sie genau wussten, was den anderen verletzt und das dann auch gemacht haben, wo sie dafür gesorgt haben, dass der andere immer genau das nicht bekam, was er gebraucht hätte? Mhm. Und deswegen habe ich in die Generation meiner Großeltern geschaut. In der Vermutung, ob da vielleicht Traumata waren, die sie weitergegeben haben. Aber dann habe ich hergeleitet, und das ist im Buch ja sehr explizit, dass das Problem ein Stück vielschichtiger war. Meine Großeltern haben alle den Krieg sehr intensiv erlebt und haben sehr Schlimmes auch miterleben müssen, wie fast jeder, der im Krieg gelebt hat wahrscheinlich. Und dann war es ihnen ein Anliegen, dass es ihren Kindern gut gehen sollte. Und meine Eltern waren beide die Nesthäkchen, die waren beide das Dritte jeweils in ihren Familien. Und die wurden nach Strich und Faden verwöhnt und haben dann gelernt, es muss immer sich alles umdrehen. Meine Bedürfnisse gehen vor. Mhm. Und dann haben sie sehr jung Kinder bekommen. Also meine Mutter war 22, als sie mich bekam, mein Vater war 24. Mein Vater war bis dahin achtmal von der Schule geflogen wegen pflegelhaften Benehmens und wurde immer wieder aufgefangen. Und in diesem Gefühl, mir steht das alles zu, ich brauche auf nichts Rücksicht zu nehmen, haben sie Kinder bekommen. Und dem waren wir Kinder letztlich ausgesetzt. Und haben dann deren Launen aushalten müssen. Das heißt, bei denen war es nicht ein Trauma, sondern, wenn man so will, ein Verwöhnungsschaden. Das ist ein Begriff, den eine Kollegin mir genannt hat, den finde ich sehr schön, der beschreibt, das ist ja heutzutage in der Kindererziehung auch ein großes Thema. Wie viel soll ich Kinder verwöhnen oder nicht? Wo ist Vorbild, wo nicht? Nicht? Und das war für mich jetzt die Erklärung dessen, was in meinem Elternhaus passiert ist. Ich glaube, das ist wichtig für jemanden, der sowas erlebt hat, auch damit er seine Position klärt. Wenn es so ist, dass Eltern traumatisiert wurden, ist es ja eine Basis, wo man sich mit den Eltern vielleicht eines Tages hinsetzen kann und sagen kann, hör zu, ich habe verstanden, du hast das und das erlebt, das war furchtbar und du hast dich letztlich da nicht rausentwickelt und dann ein Stück weit davon an mich weitergegeben. Das verstehe ich jetzt. Aber indem ich dich verstehe, können wir vielleicht ein Miteinander entwickeln, wo wir beide Ähnliches erlebt haben und da zueinander finden können. Das kann zu einer tollen Aussöhnung führen, habe ich bei Patienten erlebt. Ja? Da ist ein gemeinsames Verstehen möglich. Mhm. Aber bei meinen Eltern, denen es nur um ihr Ego ging, nur darum, dass sie immer recht hatten, nur darum, dass sie im Zentrum standen, nicht möglich. Da war auch kein Trauma, da war eben dieses Verwöhntwerden das Entscheidende. Und da ist es eben nicht möglich, eine gemeinsame Linie zu finden. Mhm.
Ich habe Sie jetzt so verstanden, Herr Dr. Thomashoff, dass man die Eltern, die eigenen Eltern, sehr gut verstehen kann, dass man, wenn man manches erfragt, erlebt, nachgeforscht hat mit den Großeltern, dass aber dieses Verstehen nicht deckungsgleich mit einem Entschuldigen sein muss.
Überhaupt nicht. Nee, das finde ich ja enorm wichtig. Also, das ist eine Gefahr des Verstehens, dass man dann beginnt, es auch zu entschuldigen und sich einzureden, ja, die konnten nicht anders. Mhm. Aber als erwachsener Mensch, und Eltern sind erwachsen, habe ich Verantwortung für mein Handeln. Und wenn ich Kinder in die Welt setze, habe ich Verantwortung für diese Kinder. Und dieser Verantwortung muss ich mich stellen. Das heißt, zu verstehen, warum die Eltern sind, entschuldigt nicht, wenn sie sich in einer Weise verhalten haben, wie es für die Kinder schlecht war. Wenn sie nicht anders konnten, weil sie in Traumata getriggert wurden, kann, wie vorhin gesagt, das dazu führen, dass ich eine gemeinsame Ebene mit meinen Eltern finde und sage, du bist traumatisiert worden, hast es unfreiwillig an mich weitergegeben, aber vielleicht können wir das gemeinsam verstehen, können uns die Hand reichen und können auch erleben, dass ich versuche, meine Kinder davor zu bewahren. Mhm. Ja, das kann sehr verbindend sein. Mhm. Wie beschrieben waren es bei meinen Eltern eher so, dass sie verwöhnte Nesthäkchen waren. Da war keine gemeinsame Ebene möglich. Und da wäre es falsch, wenn ich von mir gefordert hätte, das zu entschuldigen. Nicht? Also das halte ich ja für ein großes Problem, dass man von den Opfern von vor allem Gewalt, Missbrauch und Misshandlung fordert, dass sie dem Täter verzeihen sollen. Weil das bringt das Opfer in einen zusätzlichen Druck. Das halte ich für sehr falsch.
Ja, weil der Mensch sich dann auch, also erstmal ist es diese Täter-Opfer-Umkehr, die in jeder Hinsicht schlecht ist. Und dann ist es, denke ich, auch so, man verliert sich selber, wenn man versucht, zu viel auch zu entschuldigen oder zu erklären oder nachzuvollziehen.
Mhm. Das ist der Punkt, vom Opfer Vergebung zu verlangen. Mhm. Weil man sonst nicht heilen könne, was ja gewisse Therapieformen durchaus behaupten, stürzt das Opfer in den Zwang, die eigenen Gefühle verleugnen zu müssen. Und das macht krank. Mhm. Also im Gegenteil, halte ich für Heilung die Ehrlichkeit im eigenen Gefühl für wichtig. Wie vorhin beschrieben, die Erleichterung, als meine Eltern starben. Mhm. Und dann kann ich die Ursachen verstehen und kann beginnen, mich von den alten Gefühlen und ihren Verstrickungen zu lösen. Und gezielt in meinem Leben nach neuen Erfahrungen suchen, unter Umständen auch in einer Therapie. Aber die Gefühle mir selbst gegenüber ehrlich einzugestehen. Und dazu gehört auch, wenn kein Anlass besteht, muss ich ja nicht aussöhnen und muss ich ja nicht vergeben, weil ich mich dann selbst belügen würde.
Sie haben jetzt vorher davon gesprochen, dass Sie permanent an Ihre Grenzen gegangen sind. Und dann haben Sie auch diese Geschichte erzählt mit dem, dass Sie dann diese Herzbeutelentzündung, glaube ich, war es, ne? Dass Sie dann mit dem Taxi dann in die Praxis gefahren sind, dass Sie die dann bekommen haben, aber trotzdem in die Praxis gegangen sind.
Ganz genau.
Was mich zu der Frage führt, Herr Dr. Thomas Hoff, es ist häufig so, dass der Körper schneller weiß, was toxisch ist, was ihm nicht gut tut, aber unser Kopf, unser Verstand eben noch nicht mitzieht. Wie können wir lernen, unseren Körper schneller zu verstehen, diese Warnsignale des Körpers schneller wahrzunehmen und auch ernst zu nehmen?
Das ist eben wichtig, da die Einsicht zu schulen, was eben im Kontakt mit den Eltern, die sie gegenübertragen ist. Wenn ich in Kontakt trete, sei es in der Erinnerung oder ganz real, was passiert da mit mir? Da kann ich ja mal drauf achten. Das ist ja wie eine Übung, die jeder machen kann. Schnürt sich mir alles zusammen? Wird mein Atem gepresst? Geht mein Puls rauf? Kriege ich Magendrücken? All diese Stresssymptome, die sind ein deutliches Zeichen, dass da was nicht stimmt. Und die sind wichtig in der Selbstbeobachtung, weil daran kann ich erkennen, tut mir das gut oder tut mir das nicht gut. Wie ich beschrieb, mit guten Freunden fühle ich mich hinterher wunderbar. Mit Leuten, die Druck auf mich ausüben, nicht. Und das ist das, was bei allen Situationen, die mir nicht gut tun, ja passiert. Da sollte ich eben sehr wach sein und aufpassen, auch denn sonst riskiere ich sogar meine Gesundheit.
Sie haben ganz am Anfang das Imposter-Syndrom angesprochen. Das heißt, bei diesem Vortrag, wo Ihr Freund eingeschlafen war, das war dieses Beispiel, das Sie dann auf sich bezogen haben, aber er war einfach nur K.O., weil er die Nacht durchlebt hat, so habe ich es verstanden. Wie ist es denn, wenn gerade leistungsfähige oder anpassungsfähige Kinder gerade dieses Imposter-Syndrom extrem leben, also diese Angst haben, nicht zu genügen. Warum geht das so Hand in Hand?
Es ist eher diese Angst, dass ich das, was ich vorgebe zu wissen, in Wirklichkeit gar nicht weiß. Also wie mein Vater ja versucht hat, uns einzubläuen, wenn du theoretisch gut bist, versagst du in der Praxis. Dieses Muster, da habe ich natürlich mit mir rumgeschleppt. Und habe dadurch natürlich sehr viel Leistung erbracht, aber dennoch im Gefühl immer die Sorge habe, vielleicht ist das nicht gut. Und das treibt natürlich an, weil ich immer versuche, noch mehr zu machen, noch besser zu sein, die Ziele noch höher zu stellen, damit ich vielleicht doch irgendwann gut genug bin. Im Kern geht es natürlich darum, irgendwann die Anerkennung von den Eltern zu bekommen. Das war perfide in meinem Fall. Ich habe ja gedacht, ich tue meinen Eltern was Gutes, indem ich Leistung erbringe, deutlich mache, dass ich die Tatsache, dass sie mich halt unterstützen, sozusagen mit einer Gegenleistung bezahle. Und habe dann zwei Doktortitel gemacht. Und das war natürlich total falsch. Mein Vater hat selbst keinen Doktortitel gemacht und war neidisch auf seinen Vater, der einen Doktortitel hat. Und jetzt komme ich daher und mache gleich zwei. Der hat innerlich Gift und Galle gespuckt.
Naja, Sie haben ihm sein Versagen gezeigt,
richtig,
oder?
Ja, richtig, ja, ja. Genau. Das heißt also, meine Intention, ich bringe brav die Leistung dafür, dass ich unterstützt werde, führte zu einer neidischen Gegenreaktion.
Ja? Also da ist also, kein Stolz da, dem Kind gegenüber, dass man sagt...
Stolz vor allenfalls gegenüber Dritten, mit denen er sich dann gerüstet hat, was für einen tollen Sohn er hatte. Ich selbst bekam den Neid ab.
Sie sagen, so habe ich das zumindest in Erinnerung im Buch, so sinngemäß diesen Satz, Vergebung ist keine Voraussetzung für Heilung.
Ganz wichtig, ja.
Da haben wir ja vorher auch schon mal, oder haben Sie vorher
genau.
auch schon darüber gesprochen.
Genau.
Warum kann denn die Forderung, ich muss meinen Eltern vergeben, so schädlich sein? Also Sie haben vorher schon mal so was angedeutet, ich würde es trotzdem nochmal ganz gern vertiefen. Was macht es mit einem Menschen, der denkt, ich muss doch meinen Eltern vergeben, weil sonst komme ich ja nie aus diesem Teufelskreis raus.
Das ist total gemein. Das führt zu einem Konflikt, der nicht lösbar ist. Also ich werde gezwungen, meine Gefühle, die ja ehrlich da sind, zu unterdrücken, weil ich sonst nicht heilen kann. Und das Perfide ist, das Unterdrücken von Gefühlen ist genau das, was krank macht. Das heißt, jemand, der so einem quasi Satz unterworfen ist und aufsitzt, der kann nur krank bleiben. Ich muss ehrlich in meinen Gefühlen sein, dann verstehen, warum das Ganze so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und daraus dann ableiten, wie ich reagiere. Eben auch, welche Art von Kontakt ich mit meinen Eltern habe. Wie ich vorhin sagte, im Falle von Traumata kann ich vielleicht wirklich eine gemeinsame Gesprächsbasis finden. Kann sagen, schaut's zu, ich verstehe jetzt, was ihr da alles durchmachen musstet. Ihr habt einen Teil davon weitergegeben, obwohl ihr es wahrscheinlich nicht gewollt hättet und habt. Und da kann ich anknüpfen, da kann ich Empathie haben, da kann ich Verstehen entwickeln, und zwar gemeinsames Verstehen. Und jetzt schauen wir auf die nächste Generation und sehen, da gelingt es, das zu durchbrechen. Mhm. Wenn das so ist, ist das ein ganz toller Prozess, der sehr viel Nähe herstellen kann. Mhm. Anders eben, wenn es nur Egoismus gepaart mit Alkohol ist, dann ist nicht viel Verständnis möglich. Und dann ist es erlaubt zu sagen, nee, das ist nicht meine Welt. Und das nehme ich auch nicht an.
Was war für Sie denn schwieriger, Herr Dr. Thomasow, diese Distanzierung von Ihren Eltern oder die Hoffnung aufzugeben, dass Sie nicht doch vielleicht irgendwann geliebt werden von Ihren Eltern?
Also Bindung lösen ist immer mit Schmerz verbunden. Das ist Biologie. Das geht gar nicht anders. Ja, wenn Sie mit einem Menschen in Bindung sind und als Kind sind Sie unweigerlich in Bindung mit Ihren Eltern, dann ist das Auflösung dieser Bindung schmerzhaft. Das ist reine Biologie, geht nicht anders. Entscheidend ist die Erkenntnis, als Erwachsener bin ich nicht mehr von der Liebe der Eltern abhängig. Doch bei der Frage geht es ja eigentlich um was anderes. Denn die Frage lautet in Wirklichkeit, soll ich mich weiter dem Muster unterwerfen, das meine Eltern mir aufzwingen? In der Selbsttäuschung, dass sie mich dann lieben werden. Denn die lieben ja gar nicht mich, sondern die lieben das Wesen, das sie in der Unterwerfung erleben. Das ist Selbstbetrug. Ich darf nicht ich selbst sein. Weil wenn ich ich selbst bin, werde ich nicht geliebt. Das heißt, da ist das Primäre, ich muss dafür sorgen, dass ich meinen Lebensentwurf lebe. Das ist eine schmerzhafte Erkenntnis, weil natürlich das von den Eltern sanktioniert wird. Und ich erleben muss, da wird eine Bindung gelöst. Die Alternative, dass ich mich diesem Muster unterwerfe, ist auf Dauer schlimmer, die macht mich krank. Und die führt auch dazu, dass ich es ungewollt dann möglicherweise an meine Kinder noch weitergebe und die auch leiden. Und da bin ich kein gutes Vorbild für meine Kinder.
Also ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, Herr Dr. Thomasow, dass man schon unterscheiden muss, ob es die bedingungslose Liebe ist, die Eltern ihren Kindern entgegenbringen, oder ob es diese Obenzu-Liebe ist. Ich liebe dich.
Richtig, ja, richtig, richtig. Und die ist ja charakteristisch für toxische Familien. Mhm. Da ist ja das ganz klare sozusagen Modell, nur wenn du so funktionierst, wie ich das will, dann kriegst du von mir auch Liebe. Mhm. Meine Mutter war eine Meisterin im Liebesentzug. Oh, das kannte die aber rauf und runter.
Mhm. Wie sind Sie dann damit umgegangen? Erzählen Sie mal ein bisschen für die Zuhörer, die ihr Buch
noch nicht gelesen. Ich habe mich dann abgegrenzt. Also ich werde nie vergessen, da hatte ich schon meine Praxis. Da kam ich morgens in die Praxis, hörte meinen Anrufbeantworter an und da war eine Nachricht drauf. Mein Sohn, ich bin schwer enttäuscht von dir. So beginnen Sie Ihren Arbeitstag. Ja, das war schon sehr ermutigend.
Wunderbar, ja. Mhm.
Also da wurde so deutlich, natürlich auch in der völlig ungeschminkten Art, nicht wie notwendig es ist, sich davon abzugrenzen und sagen, nee, das nehme ich nicht an. Also ist immer die Frage, wenn mir jemand was anbietet an Beziehungsmuster oder auch an Frechheiten, wie in dem Fall, nehme ich das an oder nicht? Mhm. Und da war natürlich die Erkenntnis, die hatte ich damals schon längst gefunden, insofern habe ich dann, ja Gott, wieder einer dieser Anrufe. Aber die Grundforderung, die drinnen ist und die Art des Umgangs miteinander, nicht? Die ist ja schon sehr, sehr deutlich da drin.
Aber was bedeutet das ganz konkret, Herr Dr. Thomasow, dass man sich das selbst geben muss, was man von den Eltern nicht bekommt oder nie bekommen hat? Also die Liebe jetzt, ne?
Ja,
also nicht
da ist materiell. Die Freiheit des erwachsenen Lebens drin. Als Kind bin ich von den Beziehungen, in die ich hineingeboren werde, abhängig. Als Erwachsener nicht mehr. Und da habe ich ja das Buch geschrieben, Das gelungene Ich, wo ich beschrieben habe, die, wie ich sie nenne, vier Säulen, die man braucht, um ein gelungenes Leben zu gestalten. Das ist, ich brauche gute Beziehungen, ich brauche einen Bereich oder mehrere Bereiche, wo ich aktiv etwas bewirken kann, ich brauche einen gesunden Stresshaushalt und ich brauche das Gefühl von Stimmigkeit. Das heißt, das, was ich tue, wie ich mein Leben gestalte, passt so. Und darauf kann ich sehr bewusst achten als Erwachsener und kann ganz gezielt dafür sorgen, mein Leben an diesen vier Säulen aufzubauen. Und da ist es nicht mehr wichtig, was meine Eltern denken.
Ich würde mit Ihnen ganz gerne mal jetzt in so eine Sitzung von Ihnen eintauchen. Und zwar stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen bei einem Menschen gegenüber und der sagt nach der Jahrzehnten den Satz, vielleicht war ich ja gar nicht das Problem. Was würden Sie dann sofort diesen Menschen erwidern?
Würde ich sagen, dass man selbst nie das Problem ist, sondern dass man in Beziehungen und in Beziehungsmuster existiert und dass man das oft unbewusst und unfreiwillig macht. Gerade als Kind zu den Eltern werde ich unfreiwillig in deren Muster hineingezogen und muss mich dem unterwerfen. Und das zu erkennen, erlaubt mir, mich zu lösen und die Verantwortung für mein eigenes Handeln zu unternehmen und damit zu übernehmen und zu erkennen, was in der Interaktion mit den Eltern Ursache und was Wirkung ist. Und da liegt es in der Natur der Sache, dass das Kind erst einmal als kleines Frischgeborenes dem ausgeliefert ist, was die Eltern mit dem machen.
Dr. Thomashoff, habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie wahnsinnig gerne beantworten würden? Und habe ich es versäumt, Ihnen jetzt vielleicht irgendwas in Frage zu stellen, wo Sie sagen, das ist mir aber wichtig, dann bitte her damit.
Eine Kleinigkeit hätte ich, und zwar der konkrete Weg hinaus.
Wunderbar.
Den haben wir gar nicht besprochen.
Ja.
Wir haben uns überlegt, was alles kennzeichnet toxische Familien. Aber mir ist es mit dem Buch ja so enorm wichtig, anhand meiner eigenen Biografie zu beschreiben, wie ich da rauskomme.
Gerne.
Und da ist das Erste, dass ich erkenne, dass ich in einem toxischen Elternhaus aufgewachsen bin. Das Zweite, zu erkennen, was das mit mir gemacht hat. Und dann mir bewusst, anhand der vier Säulen, die ich vorhin geschildert habe, meine Lebensziele zu setzen. Und dafür ist es hilfreich, sich bewusst Vorbilder zu suchen. Das ist ja auch etwas, was ich in dem Buch so deutlich beschrieben habe, wie ich aktiv Vorbilder gesucht habe. Ich hatte das Glück, dass ich meine vier Großeltern sehr erleben durfte. Da waren schon wichtige Vorbilder und es war ein sehr schöner und für mich auch berührender Prozess, noch einmal zu erkennen, wie viel ich von denen eigentlich übernommen habe. Wie von der väterlichen Seite eigentlich, das war ja völlig, also die Großeltern haben völlig anders gelebt als meine Eltern. Das waren ein Unternehmer, wohlhabend, das war alles die große Welt, wenn Sie so wollen, ja. Und meine Eltern hingen in den Kneipen ab. Also zu sehen, wie ein Stück weit ich die Lebensart dort doch mir auch zu eigen gemacht habe. So wie von meinem Großvater mütterlicherseits das klassische Musik hören. Die Natur, das habe ich von dem bekommen. Ja? Und das zu erkennen, wie ich mir dann auch später in der Arbeit Vorbilder gesucht habe, um aus dieser Falle rauszukommen, der gute Theoretiker wird zum schlechten Praktiker. Also dieses Arbeiten am Vorbild, das ich mir gezielt suchen darf. Das halte ich für enorm wichtig, denn dann kann ich meine Vergangenheit hinter mir lassen, kann mein Leben genießen, so wie es da ist. Und dann, da zitiere ich immer gerne das Gedicht eines schizophrenen Künstlers, das aus einem kleinen Satz besteht, der heißt, die Vergangenheit ist bald vorbei. Da ist sehr viel Tiefsinn drin, das ist wichtig.
Herr Dr. Thomashoff, ich beende den Podcast immer ganz gern mit so einem kleinen Kaleidoskop, so nenne ich es, weil es nochmal so ein bisschen zurückführen soll zu dem, was wir so angesprochen haben, was Sie erzählt haben. Das heißt, ich spreche, bei Ihnen habe ich jetzt mal 5 Sätze mir ausgedacht. Ich spreche oder formuliere die Sätze an und Sie bringen sie zu Ende. Je nachdem, was Ihre Intuition so sagt, was Ihnen so durch Herz und Hirn meandert, will ich jetzt mal sagen. Sind Sie zu diesem Abenteuer bereit?
Selbstverständlich.
Gut, dann fange ich mal an. Die Liebe zu den eigenen Eltern
ist naturgegeben und überlebenswichtig, aber sie kann ausgenutzt werden. Ob das der Fall ist, erkenne ich vor allem an der Gegenübertragung.
Eigene Persönlichkeitsmuster
entstehen aus unseren früheren Erfahrungen, doch mit dem Erreichen der Fähigkeit, uns selbst zu beobachten, der Theory of Mind, können wir sie bewusst weiterentwickeln und gestalten.
Bindungen sind in unserem Leben
die Basis für unser Selbstgefühl, für unser Selbsterleben.
Vorbilder sind für uns Menschen
essentiell. Aus ihnen werden wir, wie wir sind, wie ich das vorhin geschildert habe.
Last but not least, es ist an der Zeit,
unser eigenes Leben zu leben mit den Menschen, die uns wirklich wichtig sind.
Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Thomashoff. Mich hat sehr gefreut und dann sage ich einfach mal bis bald.
Herzlich gern, ganz meinerseits und auf bald.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?